Also das klingt sehr, sehr einladend. Ich persönlich hoffe, dass ich noch Gelegenheit habe, die Ausstellung zu sehen. Bis wann ist die Ausstellung, um die technischen Daten an die Hörerinnen auch noch weiterzugeben, zu sehen?
Ja, die Ausstellung, die dauert noch bis zum 1. Mai.
Sehr frisch eröffnet gerade.
Ja, genau, ja. Frisch eröffnet am 5. Februar, Geburtstag des Cabaret Voltaire. Und anschließend kann man sich die Ausstellung also auch noch, wenn man das verpasst hat und doch noch unbedingt sehen will, ab Juni, ich glaube ab 4. oder 5. Juni, das genaue Datum wollte ich Ihnen jetzt gerade sagen. Jedenfalls reist die Ausstellung ins Museum of Modern Arts nach New York weiter und wird dort von meiner Kollegin Samantha Friedman in enger Zusammenarbeit wieder mit Adrian Stadthalter neu inszeniert. Es wird dann da sicher auch ein bisschen anders, eine andere Ausstellung sein, ja, für ein amerikanisches Publikum. Das freut uns natürlich, dass es auch zu dieser Kollaboration mit einer spannenden, sehr wichtigen Institution in Nordamerika gekommen ist, die auch eine starke Liebe und große Verbundenheit zum Dadaismus pflegt, also eben das Museum of Modern Art in New York. Ab Juni dann bis September, das ist vom 12. Juni bis 18. September ist es dann in New York zu sehen. 12. Juni bis 18. September.
Und bei Ihnen im Haus folgt ja dann eine Francis Picabia-Ausstellung, einem der Dadaisten, wobei das die Frage ist, die kam mir vorhin auch, ich will aber jetzt nicht einen neuen Topf aufmachen, dass viele Dadaisten am Anfang in dieser ganz kurzen Zeit Dadaisten waren und sich dann in ganz unterschiedliche Richtungen ja weiterentwickelt haben, die man anderen Ismen dann wieder zuschreibt. Aber Francis Picabia wird bei Ihnen dann so ein neuer Fokus werden.
Ja, also was Sie vielleicht vergessen oder nicht genug deutlich gesagt haben, ist, dass tatsächlich diese ganzen Dadaisten, die waren wirklich tatsächlich alle sehr jung. Ja. Die waren alle unter 30, ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Der Picabia war der Einzige, der ein bisschen älter war, der war schon Anfang 40, aber da, ich meine, der Tristan Tzara hat, da war da 24, wo er sein Dada Globe geplant hat, ja. Ich glaube, das muss man sich schon immer wieder in Erinnerung rufen. Die waren am Anfang ihrer Karriere und nicht am Ende oder in der Mitte, ja. Bei Picabia war das ein bisschen anders. Er spielt auch so ein bisschen eine paternalistische, väterliche Figur in der ganzen Sache. Er hat auch immer wieder mal beträchtlich was so finanziert. Hat ja auch diese ganzen Magazine, Kunstmagazine, dadaistischen Magazine, die dann zu surrealistischen Magazinen wurden und so, also Trois Neufins oder Cannibal. Aber auch das Dada-Magazin von Zara, da hat er sehr geholfen, das auch quasi zu produzieren. Leider ist es ein bisschen wegen ihm, dass Dada Globe nicht erschienen ist.
Weil auch das noch?
Weil er sich von der Finanzierung zurückgezogen hat.
Ah, okay.
Es ist eine ganz komplizierte Geschichte, aber um es doch irgendwie runterzubrechen auf 2, 3 Sätze. Wie ich eingangs schon gesagt habe, also 1921 ist nicht mehr wie 1916. Es gab da zum Teil so ein bisschen Animositäten zwischen einzelnen Dadaisten. Der stärkste Konflikt war wahrscheinlich zwischen Hülsenbeck und Zara. Hülsenbeck hat eben ein Jahr vor Zara auch schon so eine Idee gehabt, Dadako, eine Anthologie zu machen. Und ja, das ist halt was Menschliches. Wenn wo irgendwie Systeme sich festigen, gibt es plötzlich auch Autoritätsansprüche und Konflikte und... Der Dadaismus hat sich einfach angefangen, auch zu stark zu etablieren und irgendwie gab es da dann, obwohl sie eigentlich auch aus einem, sagen wir, anarchistischen, also nicht hierarchischen Spirit herausgewachsen sind, sind sie dann doch auch irgendwann wieder in diesen alten, genau in diesen alten Strukturen, die sie ja eigentlich kritisierten, wieder selber gefangen gewesen. Also wer hat Dada erfunden, wer hat das den Begriff gefunden, also alle diese... War es Zara, war es Hülsenbeck, war es oder war es doch noch jemand Drittes? Und das waren halt so blöde Konflikte. Der Zara hat da ein paar Briefe bekommen, da von da und dort, dass das Projekt, ja, dass das alles schwierig sei und so weiter und so fort. Und er hat sich dann auch aus diesen internen Quereleien distanziert von der Bewegung. Also er fand irgendwie, das war irgendwie fing an, eine giftige Stimmung bei denen zu sein. Und ja, nach haben sich dann hat sich dann die Gruppe halt einfach aufgelöst, wegen diesen internen Streitereien. Der Zusammenhalt war in der Not irgendwie stärker als später, wo auch einfach alle wieder in ihre Herkunftsländer zurück wollten oder mussten und sie wieder in diese alten, ja, wie ich schon sagte, Strukturen, auch nationalistische Denkweisen wieder gefangen waren, wie in einem kleinen Hamsterkäfig. Und der Bigabe hat sich als einer der ersten dann vom Dadaismus auch verabschiedet. Ein weiterer Grund war die Angst, mit dem Bolschewismus assoziiert zu werden. Mhm. Also quasi zu der Zeit war halt international ein bisschen Synonym für die Internationale. Also ja. International kann man nur sein, international denken kann man nur, wenn man für Arbeiterbewegung und Kommunismus ist und so. Mhm. Also Stalin kam ja erst ab 26, 27, also es war noch vorher. Also es war eigentlich schon noch eine sehr starke Aufbruchsstimmung auch, was die russische Revolution betrifft, war man ja noch sehr guter Dinge und optimistisch. Aber es gab da einfach schon latent Ängste und natürlich auch auf offizieller Seite war der Verdacht, Dadaismus, Internationalismus, das ist gleich Kommunismus, dieser Verdacht war da schon sehr stark. Und der Verleger La Sirène von Dada Globe fand das gar nicht toll. Also da gab es auch Probleme und wie man dann später auch nachlesen kann, bei Pigabia, der hat sich dann immer kritischer auch gegenüber dem Sozialismus. Also ich gebe ihm da nicht nur recht, ich finde, das ist auch ein bisschen bedauerlich. Aber er hat sich da sehr distanziert mit der Zeit. Da war er ja nicht der Einzige. Der berühmteste Fall ist natürlich Jean Cocteau, der auch im Kreise der Dada Globe Leute war. Und der fand das, der war total Frankreich und also chauvinistisch irgendwie. Der fand das alles so ein bisschen fragwürdig, diese internationale Euphorie. Und hat sich das also auch so in seiner Eingabe für den Dada Globe gesagt, ich bin kein Dadaist. und das so ein bisschen schon als erster hinterfragt und hat dann auch ein bisschen eine problematische Rolle später in den 30er Jahren, vor allem auch während dem Vichy-Regime und der Besetzung hat er eine sehr unglückliche Rolle gespielt. Also haben sich die Karrieren sehr unterschiedlich weiterentwickelt. Wenn man so Cocteau an der einen Seite und andere Künstler, um nur jetzt Walter Serner oder Marcel Slotky zu nennen, die sind deswegen auch ihrer jüdischen Herkunft sind sie im KZ gestorben. Also das war dann eine andere Tragödie, ja. Also so waren die Karrieren, haben ganz zum Teil ganz tragische Ende genommen, ja.
Ich finde das gut, dass wir da jetzt noch zu sprechen drauf kommen, auf diesen Aspekt, also dieser ganz kurzen Zeit, die Dada eigentlich ausgemacht hat, zwischen ganz jungen Menschen in der Zeit der Not. Das ist ja oft so, dass die Not unglaubliche Energien in Gang bringt und Zusammenschluss zwischen Leuten und Synergien. Und sobald so dann das Schlimmste erstmal abgeflacht ist, dann gibt es wieder so eine Vereinnahmung von einem selber. Dass man, ne, das haben Sie ja ganz gut beschrieben, dass man versucht, so was für sich selbst, für sein Ego zurückzuholen.